NDR Kultur. Das Gespräch.
Der Soziologe und Kulturwissenschaftler Andreas Reckwitz zählt zweifelsohne zu den einflussreichsten deutschsprachigen Soziologen der Gegenwart. Seine Arbeiten zur modernen Gesellschaft, zur Rolle der Kreativität und Individualität sowie zu den Veränderungen, die unser Alltag durch die Digitalisierung erfährt, sind in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Gerade ist sein neuestes, sehr umfangreiches Buch erschienen, Verlust, ein Grundproblem der Moderne. Darin versucht Reckwitz eine Analyse des Wandels vom Fortschrittsglauben, der unsere Gesellschaft bisher geprägt hat, zur Krisenstimmung angesichts von Klimawandel und weltweiten Konflikten. Verena Gonsch hat mit Andreas Reckwitz darüber gesprochen und ihn zunächst gefragt, was unsere Gesellschaft derzeit verliert.
Also ich beginne ja mein Buch mit einem Panorama gegenwärtiger Verlustphänomene. Und das ist wirklich, wenn man sich das genauer anschaut, sehr breit. Und es geht hier auch nicht nur um Deutschland, es geht um Europa, es geht um den Westen, es geht um die auch globale Gesellschaft. Also ein Verlustphänomen ist natürlich, sind die Folgen des Klimawandels, also die Extremwetter, der Verlust von Lebensräumen, von Agrarfläche, auch natürlich Krankheiten und Todesfälle, die damit verbunden sind. Ein zweiter großer Komplex ist, das, was man in der Soziologie ja unter dem Stichwort der Modernisierungsverlierer und Verliererinnen abhandelt. Das heißt, wir haben in vielen Gegenden, auch in den westlichen Ländern, ein Erlebnis von sozialen Statusverlusten, also Stichwort Deindustrialisierung, also vom mittleren Westen der USA bis in die ländlichen Regionen in Frankreich. Da hat es ja auch zum Beispiel über die Gelbwestenbewegungen, also massive, man könnte sagen, verlustorientierte politische Bewegungen gegeben. Das ist ein zweiter Komplex. Aber wir haben auch Verlustphänomene in ganz anderen Bereichen. Also wenn wir zum Beispiel die Diskussion um die Beutekunst nehmen in Europa, da geht es ja um Verluste der Vergangenheit, ne? Also um gestohlene Kunstwerke, die Benin-Bronzen beispielsweise, und darum, dass man jetzt Restitution für die Verluste der Vergangenheit einfordert. Das heißt also, auch Verluste der Vergangenheit werden in der Gegenwart sichtbarer. Und wenn Sie Umfragen glauben wollen, dann, das ist ein weiterer Komplex, wir sagen schon seit Jahren, also die große Mehrheit der Menschen in den westlichen Ländern, dass sie nicht mehr an eine positive Zukunft für die Gesellschaft glauben. Das heißt also auch, wir haben Verluste von Fortschrittserwartungen auf die Zukunft bezogen. Also insofern haben wir hier eigentlich ein ganzes Panorama von Verlustphänomenen. Und zunächst mal ist mir auch wichtig, das überhaupt als gesellschaftliches Phänomen begreifbar zu machen. Also es geht ja nicht nur um Verluste als etwas Individuelles, was dann zum Beispiel ja die Psychologie beschäftigt, sondern es handelt sich hier um gesellschaftlich relevante Verluste. Und ich meine, es geht ja nicht nur darum, diese Verluste zu beschreiben, sondern darum, was steckt eigentlich dahinter. Und was für mich da eigentlich ganz zentral ist, ist, dass man sehen muss, dass für die moderne Gesellschaft Verlusterfahrungen eigentlich ein grundsätzliches Problem darstellen müssen. Die moderne Gesellschaft ist nämlich fortschrittsorientiert. Das macht eigentlich die Moderne aus. Das heißt, sie geht eigentlich von der Überlegenheit der Zukunft gegenüber der Gegenwart aus, also eine bessere Zukunft, wie auch schon von einer besseren Gegenwart gegenüber der Vergangenheit. Also man denkt im Grunde in Verbesserungssequenzen. Und wenn man in Verbesserungssequenzen denkt, muss natürlich jede Verlusterfahrung eine Enttäuschung sein. Also wenn der Fortschrittsmotor, könnte man sagen, funktioniert, dann gelingt es ihm, und das war in der Geschichte der Moderne ja häufig der Fall, auch häufig diese Verluste unsichtbar zu machen oder sie zu relativieren. Sie erscheinen dann nicht so zentral. Aber in dem Moment, wenn wir hier in der spätmodernen Gegenwart ja auch die Fortschrittserwartungen selber mittlerweile so brüchig geworden sind, brechen die Verlusterfahrungen also in besonderer Dramatik aus.
Sie schreiben auch, wir sind verlustsensibel geworden. Also Verlust kennt man tatsächlich früher eher von Trauer, Tod, Beziehung, also aus dem Reich der Psychologie. Jetzt kommt so ein Begriff da rein. Und das Paradox ist ja, dass auch viele Menschen das Gefühl haben, sie verlieren was, obwohl sie auf der anderen Seite sagen, dass es ihnen ja materiell gut geht. Also es scheint ja schon mal ein vorweggenommenes Verlustgefühl zu sein.
Genau, das sind jetzt, also man sieht, also Verluste sind wirklich eine ziemlich komplexe Angelegenheit. Nicht? Also Verlust ist ja ein Alltagsbegriff und wir meinen alle zu wissen, was Verluste sind, aber das ist eigentlich gar nicht so. Also wenn man sich das genauer anschaut, und ich denke, es sind zwei Elemente, die da eben wichtig sind, die Sie jetzt auch gerade angesprochen haben, also gerade wenn es um die Gegenwartsgesellschaft geht. Also Verluste werden ja nicht nur erfahren, sondern man erwartet sie auch in der Zukunft. Das erscheint mir wirklich als eine wichtige Veränderung. Also natürlich wurden immer schon schon Verluste erfahren und sie werden auch jetzt erfahren, also zum Beispiel Statusverluste. Aber was mittlerweile mindestens genauso wichtig sind, sind die Verlustantizipationen. Also man erwartet Verluste in der Zukunft. Es geht einem jetzt noch gut, aber man erwartet, dass es kommenden Generationen möglicherweise einmal schlechter gehen wird. Und das ein zweiter Aspekt, das ist die Verlustsensibilisierung. Und das muss man sich natürlich auch klar machen. Ich meine, Verluste liegen ja nie einfach objektiv vor, ne? Sondern Dinge verschwinden natürlich, aber wie sie nun wahrgenommen werden, wie sie interpretiert werden von den Individuen, ist eine offene Frage. Also wann wird etwas, was verschwindet, auch wirklich als Verlust betrauert? Wann ist man auch sensibel für einen Verlust? Und diese Sensibilität für Verluste hat sicherlich in der Gegenwart zugenommen, was auch damit in Zusammenhang steht, dass die Gegenwart, man würde sagen, emotionalisierter ist. Sie ist also emotional sensibler und Verluste hängen ja immer mit Emotionen zusammen. Also mit Verlusten kann man für Emotionen der Trauer zum Beispiel oder der Traurigkeit, aber auch Emotionen der Angst beispielsweise oder ein Gefühl der Wut oder ein Gefühl der Empörung oder der Verbitterung. Also ein ganzes Netzwerk von Emotionen hängt hier an den Verlusten heran. Und in dem Moment, in dem wir in einer stärker emotional sensiblen Gesellschaft leben, wie das in der Spätmoderne der Fall ist, werden natürlich auch Verlusterfahrungen oder auch Verlusterwartungen stärker empfunden.
Ja, es ist ja die Rede von dem Gekränktsein ganzer Landstriche, zum Beispiel in Ostdeutschland. Es gibt hochemotionale Debatten um die sogenannte Cancel Culture, aufgeladene Generationenkonflikte und die israelische Soziologin Eva Ilus spricht von der explosiven Moderne. Wie kommt das? Hat die Rationalität keine Antwort auf unsere Fragen? Warum ist uns Emotionalität im Moment so wichtig? Das wirkt ja manchmal wie in anderen Jahrhunderten, wo es auch sehr emotionale Phasen gab.
Ja, also ich denke, man muss sich zunächst mal klar machen, also die emotionale Dimension gehört ja immer zum individuellen und sozialen Leben dazu. Das kann man ja nicht völlig abspalten. Also es gibt natürlich diesen Mythos der rationalen Moderne, als ob die moderne Gesellschaft wie so eine rationale Maschine sei, die effizient funktioniert, wo auch die Individuen alle nur auf Sachlichkeit und Effizienz getrimmt sind oder zweckrational orientiert sind. Aber das war ja immer ein Mythos. Das muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Und auch die Soziologie hat ja in den letzten Jahren zunehmend auch diese emotionale Dimension wieder entdeckt, die immer auch in sozialen Handeln und auch im individuellen Leben vorhanden sind. Und gerade wenn es um Verluste geht, das hatte ich ja gerade gesagt, die lassen sich überhaupt nicht nachvollziehen ohne die Emotionen, die mit ihnen verbunden sind. Und das können ja ganz unterschiedliche Emotionen sein. Aber natürlich stellt sich die Frage, warum spielen die Emotionen in der Spätmoderne eine stärkere Rolle oder sie scheinen jedenfalls eine stärkere Rolle zu spielen? Also ich denke, was da natürlich wichtig ist, dass es ja auch verschiedene Instanzen oder auch Institutionen in der spätmodernen Gesellschaft gibt, die Emotionen geradezu ermutigen. Also zum Beispiel die Konsumkultur. Die Konsumkultur ist natürlich jetzt eine, die gerade positive Emotionen versucht hervorzulocken. Also die Menschen sollen hedonistisch sein, sie sollen an Spaß und Freude orientiert sein, also es gibt da ganze Bilder, also einer positiven Emotionalität. Aber auch die Psychologie und die Psychotherapie, das sind ja ganz wichtige Instanzen in der spätmodernen Gesellschaft, ermutigen ja Individuen, ihre Emotionen zu zeigen. Also Emotionen sind etwas Normales. Man soll auch über die Emotionen reden, man soll sie auch ausdrücken, auch die negativen Emotionen, die Trauer beispielsweise. Hinzu kommt natürlich die Digitalisierung. Die sozialen Medien sind ganz ohne Zweifel, würde ich sagen, Affektmaschinen. Also die sozialen Medien leben davon, dass viele kurze Bilder oder Texte gepostet werden, die alle irgendwie Emotionen erregen sollen, denn nur so sind sie interessant. Und wir haben ja mittlerweile auch politische Bewegungen wie den Populismus, die ja enorm auf Emotionen, gerade auf negative Emotionen setzen. Also insofern haben wir da verschiedene Instanzen in der Gegenwartsgesellschaft, die geradezu Emotionen ermutigen und sie damit eben auch stärker in den sozialen Raum hineintragen.
Ja, bleiben wir mal bei den Populisten. Sie sagen, die Populisten profitieren von den Verlusterfahrungen der Menschen. Es sind eigentlich Verlustparteien oder Strömungen, nicht? Die dieses Gefühl, dieses negative Gefühl, alles war mal besser, ich habe mir was Besseres vorgestellt in meinem Leben, in Zukunft wird es nicht besser, benutzen, um Politik zu machen. Verkehrt das nicht Politik ins Gegenteil? Soll Politik nicht eigentlich auf etwas hinweisen, was besser wird?
Also klassischerweise ist die moderne Politik ja fortschrittsorientiert. Also das ist auch das gesamte politische Spektrum war ja jedenfalls bis vor kurzem so orientiert, dass es immer darum geht oder auch zu versprechen, dass es den Menschen in der Zukunft einmal besser werden, gehen wird. Jetzt hatten wir vorhin ja gesagt, dass dieses Versprechen brüchig geworden ist, dass es auch an Glaubwürdigkeit verloren hat. Und insofern ist es kein Wunder, dass die populistischen Parteien so einen Aufschwung erleben. Ich meine, der Populismus ist natürlich auch in den Sozialwissenschaften genauso wie in der Öffentlichkeit mittlerweile ein ganz großes Thema. Also die Frage, wie man den Populismus erklären kann. Also gibt es wirklich eine Unzahl von Büchern zu. Aber ich denke tatsächlich, also dass man den Populismus, vor allem natürlich den rechten Populismus, eigentlich nur verstehen kann, wenn man ihn letztlich im Kern als eine verlustorientierte politische Bewegung sieht. Und da sind verschiedene Dimensionen, die eine Rolle spielen. Zum einen antworten ja die populistischen Bewegungen und Parteien auf schon bestehende Verlusterfahrungen in bestimmten sozialen Gruppen. Das sind also zum Beispiel die Deindustrialisierungsverlierer in den USA oder die dann eben am Ende Trump gewählt haben oder aber die Verlierer im ländlichen Raum in Frankreich, die dann also die französischen, die Rassemblement National gewählt haben. Also da sind ja Verlusterfahrungen schon dort, zum Beispiel, dass der ländliche Raum sich entleert, dass die Infrastruktur sich dort abschwächt oder dass eben bestimmte gut bezahlte Industriejobs verschwunden sind, dass man auch seinen Stolz als Arbeiter auf diese Art und Weise verloren hat. Also es gibt diese Verlustemotionen und Wahrnehmungen schon, die lange Zeit auch in der Öffentlichkeit gar nicht unbedingt artikuliert worden oder thematisiert worden, also eher so im Verborgenen letztlich vorhanden waren, an Ostdeutschland ja auch, ne, beispielsweise die Wendeverlierer. Und nun aber die populistischen Parteien greifen im Grunde diese Verlusterfahrungen auf. Das ist auch, sagen, ihr Erfolgsrezept. Die etablierten Parteien haben das lange Zeit nicht gemacht. Ne, sie haben die eigentlich auch möglicherweise übersehen. Und nun, man greift diese Erfahrung auf und nun werden sie aber natürlich durch den Populismus zugespitzt. Sie werden artikuliert und zugespitzt. Sie werden häufig auch in ein Narrativ von Opfern und Tätern gepackt. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, dass es jetzt nicht nur darum geht, jetzt die Verluste zu artikulieren, sondern auch zu suggerieren, es gibt Täter, es gibt Verantwortliche, es gibt Gewinner, es gibt diejenigen, die profitieren davon, dass ihr verliert. Und in dem Zusammenhang werden ja auch im Rahmen des Populismus letztlich vergangenheitsorientierte Utopien gezimmert. Also man könnte von Retrotopien sprechen. Also diese Vorstellung, dass die Vergangenheit besser war und dass man diese aber auch wieder zurückgewinnen will. Also Stichwort Make America Great Again. Take back control. Also immer dieses Zurück. Ne? Zurück zu einem Zustand, der vorher da schon einmal da war. Und ich denke, was auch ein ganz wichtiges Element beim Populismus ist, Populismus setzt natürlich auch auf Emotionen, also ist auch selber eine Affektpolitik. Und es ist auch häufig eine Politik der Rache. Also eine Rache der Verlierer an den Gewinnern. Also wir hatten das ja auch im vorletzten Wahlkampf von Trump, also gegen Hillary Clinton. Lock her up, diese Sprüche. Nicht? Also gewissermaßen Hillary Clinton als die Vertreterin der Gewinner des Modernisierungsprozesses und nun sollen die Gewinner aber auch verlieren. Ja, also das scheint mir ein ganz wichtiger Element auch der populistischen Politik zu sein. Also Verlusterfahrungen, die schon da sind, werden zugespitzt, werden also in Narrative von Opfern und Tätern gepackt und dann am Ende auch teilweise also mit Emotionen der Rache verknüpft.
Ist das jetzt so eine Art Durchgangsphase, die wir erleben, so eine Art melancholischer Trauerprozess, wenn wir mal den Klimawandel nehmen oder wie Sie gesagt haben, die Modernisierungsverliererinnen, Verlierer, da geht es ja auch um eine Zeit, die eigentlich schon längst vorbei ist. Also und auch die Populisten haben ja kein Programm, wie es dann sozusagen besser wird, außer dass es so werden soll wie früher. Also ist das so eine Phase, in der man die Vergangenheit bewältigt, um dann neu in eine Zukunft zu gehen?
Nee, das wissen wir natürlich nicht so genau, aber was ich eigentlich interessant finde, ist, dass wir in der Gegenwart und eben über den Populismus hinaus eigentlich verschiedene Formen der Verlustbearbeitung ja schon treffen. Also ich denke, es ist ja gerade interessant, wenn man etwas genauer hinschaut, dass die Gesellschaft ja mittlerweile auch nicht dabei stehen bleibt, dass es Verlusterfahrungen gibt oder dass diese erfahren werden, sondern es ist die Frage der Umgangsweise damit. Also wie kann man eigentlich mit Verlusten umgehen? Der Populismus ist natürlich eine sehr letztlich ja destruktive Bewegung, wenn auch sehr effektive, also um mit Verlusterfahrungen umzugehen. Aber es gibt auch andere, also die durchaus konstruktiver sind. Also denken wir zum Beispiel an die ganze Bewegung der Resilienz. Das scheint mir wirklich ein ganz wichtiges Phänomen der letzten Jahre zu sein. Und zwar sowohl jetzt in der Psychologie als auch, wenn es um die Politik und die Gesellschaft geht, also das Programm, also wie können Gesellschaften und Individuen resilienter werden? Und das heißt ja, wie können sie angesichts größerer Verlustaffinität sich doch so umbauen, dass sie sich gegen bestimmte bestimmte Negativereignisse wie Verluste wappnen, also zum Beispiel auch Pandemien, also da widerstandsfähiger werden, dass also Prävention geübt wird und wenn dann trotzdem diese negative Ereignisse stattfinden, dass sie gewissermaßen nicht dazu führen, dass man kollabiert. Also das ist ja eigentlich auch nochmal eine konstruktivere Antwort auf Verlusterfahrungen, also ein Programm des sich Wappnens gegen mögliche kommende Verluste. Oder eine andere Bewegung, auf die ich ja auch in dem Buch eingehe, Bewegung des kulturellen Erbes, ja, auch Weltkulturerbe, was sich ja mittlerweile auch auf Natur bezieht. Ne? Also die Bewahrung von Natur, auch von Naturlandschaften, auch gegen zum Beispiel den Klimawandel. Also wie kann man bestimmtes wertvolles, kulturelles und natürliches Erbe eigentlich bewahren? Wie kann man es vor Zerstörung schützen? Also wie kann man da, sie dagegen schützen, dass sie am Ende verloren gehen? Auch das scheint mir eigentlich eine ganz interessante Bewegung zu geben. Und es gibt aber natürlich auch so etwas wie neue Trauerkultur, wenn man sich das neuer anschaut. Auch der Umgang mit dem Tod, also als dem ja ultimativen Verlust, da haben sich auch in den letzten Jahren einige Dinge verschoben. Ne? Also es gibt da Palliativmedizin, es gibt Hospizbewegungen. Also auch mit dem Tod geht man teilweise offensiver um. Also Trauer muss nicht unbedingt etwas sein, was man versteckt, ne? Sondern auch etwas, was man jetzt möglicherweise auch in bestimmten Ritualen, auch im digitalen Raum beispielsweise, wieder öffentlich macht. Also insofern, das scheint mir eigentlich interessant zu sein. Man bleibt nicht nur bei Verlusterfahrungen stehen, sondern die Gesellschaft entwickelt oder man kann auch sagen experimentiert mit Formaten, wie sie eigentlich mit Verlusten umgehen kann.
Wie kann denn Politik auf diese Verlusterfahrungen und auch diese Veränderungen reagieren? Gibt es sowas wie resiliente Politik? Das würde ja bedeuten, dass man die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger auffordert, selber aktiver mit den Problemen fertig zu werden und politisch aktiv zu werden. Das wäre ja eine resiliente Form von Politik, oder?
Also ich denke, dass das für die Politik in der Gegenwart wirklich eine enorme Herausforderung ist. Also wie kann die Politik damit umgehen, dass es auf der einen Seite, also in verschiedenen Bereichen, Verlusterfahrungen gibt, die ja auch teilweise einen irreversiblen Charakter haben. Also wenn wir an den Klimawandel denken. Ne? Also ich meine, da kann man die Uhr nicht mehr zurückdrehen. Man kann zwar versuchen, den Klimawandel abzumildern in Zukunft, und das sollte man natürlich auch, aber rückgängig machen lässt er sich höchstwahrscheinlich nicht. Also wir müssen damit leben, dass also bestimmte Lebensräume zum Beispiel verloren gehen, mit allen Konsequenzen, die das ja auch global hat. Also insofern, aber das ist natürlich wirklich eine herausfordernde Politik, damit umzugehen, dass es bestimmte irreversible Verluste gibt. Das passt eigentlich nicht in die Agenda der modernen Politik. Die moderne Politik ist eben fortschrittsorientiert. Also die Linken und Liberalen ohnehin waren immer massiv fortschrittsorientiert, aber auch die moderaten Konservativen hatten sich ja im 20. Jahrhundert auch, man könnte sagen, mit dem Fortschritt arrangiert, zum Beispiel auch, also was das Wirtschaftswachstum angeht. Also man hat immer ein Mehr versprochen, also ein Mehr an Freiheit und Überfluss, also immer eine Steigerung eigentlich versprochen. Und wenn das aber in vieler Hinsicht nicht mehr glaubwürdig erscheint, dann gerät die Politik natürlich in eine Schwierigkeit. Also Populismus ist ja ein Symptom dieser Schwierigkeit. Also ich denke aber auch, dass das wirklich eine Frage ist, die mittlerweile, nämlich der Umgang mit Verlusten, eben die Politik allein überfordert. Es geht eigentlich um die Gesellschaft und die Kultur insgesamt, die hier eben, also man könnte sagen, andere Umgangsweisen mit Zeitlichkeit, auch mit Vergänglichkeit finden müsste. Die Politik selbst hat sicherlich die Möglichkeit, so etwas wie ein Programm der Resilienz zu formulieren. Das scheint mir auch durchaus zukunftsträchtig zu sein. Also zum Beispiel Gesellschaft resilienter machen, was die Gesundheitsversorgung angeht, wenn es um Pandemien geht oder auch wenn es um das Militär natürlich geht, angesichts einer neuen Bedrohungssituation in Europa oder was den Klimawandel angeht. Auch da geht es ja darum, zum Beispiel die Städte resilienter zu machen, also gegen den Klimawandel, gegen Überhitzung beispielsweise. Also Resilienz kann da durchaus, denke ich, ein Stichwort sein, aber es ist natürlich ein sehr viel skeptischeres Fortschrittsprogramm. Also das ist nicht mehr der alte Fortschritt, der auf Steigerung, auf mehr, also auf mehr Wohlstand, auf mehr Freiheit setzt, sondern es ist ein Fortschrittsbegriff, der darauf setzt, also wir werden widerstandsfähiger und das ist natürlich auch auf seine Art und Weise eine Verbesserung und kann man auch auf eine bestimmte Art und Weise, könnte man das als Fortschritt interpretieren.
Letzte Frage. Sie haben geschrieben, das sind sozusagen die Industrienationen westlicher Prägung. Glauben Sie, dass das sozusagen das alte Europa vor allen Dingen betrifft oder ist es schon eine weltweite Bewegung?
Also ich denke, es betrifft erstmal den Westen insgesamt. Das heißt Europa, aber auch Nordamerika. Also gerade die USA, und das ist ja besonders interessant, also wie massiv ja mittlerweile, also einmal die Verlusterfahrungen in den USA sind, aber auch der verdüsterte Zukunfts- und Fortschrittsbewusstsein in den USA schon seit Jahren. Und das, wenn gerade also die ehemalige Speerspitze des westlichen Zukunftsoptimismus so ausgerichtet ist, das ist schon eine, denke ich, bemerkenswerte Entwicklung. Also insofern, es geht um den Westen. Tatsächlich, auch in meinem Buch geht es im Zentral, also um die westliche Moderne und auch um diese Herausforderung, die die westliche Moderne nach, man könnte sagen, einem Siegeszug von 250 Jahren letztlich hat. Aber es gibt natürlich mittlerweile auch andere Modernen auf dem Globus. Also zum Beispiel das chinesische Modell. Auch das hat sich ja rasant entwickelt in den letzten Jahrzehnten. Also eine Art chinesischer Moderne. Die haben natürlich ein anderes Tempo. Die haben auch eine andere Zeitstruktur. Das lässt sich jetzt nicht so einfach mit dem Westen vergleichen. Es gibt ja manchmal auch diese Interpretation, naja, der Westen ist im Niedergang, und aber in China, das ist eigentlich so die Zukunft der Moderne. Auch da wäre ich mittlerweile etwas skeptisch, ne? Also weil wir ja sehen müssen, dass auch in China, also auch gerade nach der Pandemie wird es ja noch deutlicher, auch China hat gewisse strukturelle Probleme, und zwar gerade was die demografische Entwicklung angeht. Die hatten wir jetzt noch gar nicht angesprochen, aber das ist ja auch für mich in dem Buch ein ganz wichtiger Faktor, letztlich von Verlusterfahrungen in der Gegenwart. Also alternde Gesellschaften sind natürlich solche, die stärker auch mit Verlusten konfrontiert werden. Und das betrifft China ganz massiv und wird China in den nächsten Jahrzehnten noch massiver betreffen. Auch China ist ja eine massiv alternde Gesellschaft. Also insofern, klar, wir müssen differenzieren zwischen verschiedenen Modernen auf dem Globus, aber es könnte sein, dass China auch bald also ähnlichen Herausforderungen gegenübersteht, wie das im Westen jetzt schon der Fall ist.
Der Soziologe und Kulturwissenschaftler Andreas Reckwitz war das im Gespräch mit Verena Gonsch. Sein neuestes Buch Verlust, ein Grundproblem der Moderne ist im Surkamp Verlag erschienen, umfasst 463 Seiten und kostet gebunden 32 Euro, als E-Book 27,99 Euro.
NDR Kultur.